Klein, aber hart.
Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24.
Und damit hallihallo, hallo Welt, hallo Podder und Podderinnen. Da sind wir alle wieder. Sind alle da hier, oder?
Ja, Micha ist auch da.
Teile sind da.
Ja, alle sind da. Ihr merkt schon, es ist Freitag nach der Sendung. Also für alle bricht die 8. Stunde an, aber trotzdem werden wir uns natürlich wieder aber sowas von ins Zeug schmeißen für euch. Ja, wir werden hier ein Ding raushauen. Also Klein aber hart, der Podcast für die ganze Familie. Der Podcast, der investigativ unterwegs ist, der Podcast, der die Woche ein bisschen Revue passieren lässt, natürlich kulturelle Orientierung geben möchte und auch Diversität ganz groß schreibt. Habe ich das jetzt einigermaßen korrekt zusammen?
Ja, ich finde es sehr abschreckend, aber zusammengefasst.
Abschreckend, ist, ja. Um Gottes Willen, sag sowas nicht. Ja, nee, wir sind wieder super vorbereitet hier. Guck, ich habe 2 Zettel.
Ja. 2 mit 3.
Während sich, guck mal, da ist ja noch einer. Da ist noch einer drunter, guck mal her. Bitte. Während sich andere hier einfach so in ihrem Podcast irgendwas aus den Fingern saugen, sind wir hier aber wirklich sowas von gut präpariert. Das fand ich übrigens ganz spannend. Erkenntnisgewinn. Und zwar aus den Fingern saugen. Kommt mir jetzt gerade in den Kopf. Wir haben ja ein Lehrerkind bei uns, die Christine. Und die hat das in der Woche. Wir haben eine Rubrik in der Sendung, die heißt Schlau gemacht um 19:30. Und da ging es mal ums aus den Fingern saugen. Das war da irgendwas mit Bären, ne? War das nicht mit dem Bären?
Oh Gott, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Machen wir doch jeden Tag, Mensch. Und seit 365, na ehrlich, aber das ist 365 Tage im Jahr seit, keine Ahnung, 4-5 Jahren. Jeden Tag, das, wenn ich mir das alles merken würde, ja, ich glaube, das waren irgendwie die Bären im alten Rom.
Ja.
Und damals war man ja mit der Medizin noch nicht so weit. Und dann haben die beobachtet, dass die Bären irgendwie Winterschlaf machen oder Winterruhe halten und dass die sich dabei an den Tatzen irgendwie nuckeln. Und da hat man gedacht, dass die sich darüber ernähren. Also, dass die da irgendwie sich Milch aus den Fingern saugen, um so diese Winterruhe oder den Winterschlaf zu überleben. Und damals hat die Medizin das oder die Veterinärmedizin im weitesten Sinne halt auch noch nicht besser gewusst. Daher kommt dieses Sprichwort, sich etwas aus den Fingern saugen von den Bären im Winterschlaf, die da so ihre Tatzen anlutschen.
Süß. Die Veterinär heute, und das machen ja Kinder auch noch, ne, dass die so den Daumen so beim Schlafen im Mund haben.
Aber mir war völlig unterschätzt bisher, also für mich völlig neue Erkenntnis, dass die Veterinärmedizin im alten Rom also tatsächlich schon so weit vorgedrungen war.
Ja, eben nicht.
Na eben.
Ja, das ist keine. Das hat ja, die Veterinärmedizin damals im alten Rom so. Ich habe gerade, weil ich dachte, jetzt bevor sie ins Schwimmen kommt, komm, ich greife unter die Arme, ich google mal schnell, was ist, ob ich was finde. Und da steht jetzt hier, die Wendung stammt womöglich aus einem alten Volksglauben, wonach jemanden durch das Saugen eines vorher in Blut oder eine Zauberflüssigkeit getauchten Fingers Weisheit vermittelt wird.
Ach, was ist denn das für eine komische Seite?
Ja, ganz nee, das mit den Bären gefällt mir
das
auch besser.
Das mit den Bären ist schöner. Genau. Ja? Warte mal, das ist hier so eine Wikipedia-Geschichte, das ändere ich. Das schreibe ich einfach anders rein. Ja.
Ja. Stell doch mal so ein Bärchen vor, wie das so in seiner Höhle liegt. Ja,
so ein Bärchen, so ein 400-Kilo Braunbär.
Und dann hat er so seine süße Tatze im Mäulchen und schläft, macht so Winterschlaf. Ne? Und dann haben die nuckelt ja so dran. Wie gesagt, ich hatte ja gerade schon den Vergleich mit den Kindern. Es gibt ja auch ganz oft, dass sie so die Fingerchen im Schlaf so in den Mund stecken. Ja, und das finde ich ganz toll, dass sie dann im alten Rom dachten, dass der Bär, um den Winter zu überleben, wo er aus seiner Höhle nicht rauskommt, dass der da die Milch aufsaugt. Und ich glaube, dass das auch ein empirischer Erkenntnisgewinn war, weil du hast ja dann gesagt, bis zur Goethezeit glaubte man das noch, ne? Irgendwie der Goethe hat ja diese Redewendung auch noch verwendet. Und jetzt, ich versuche mal mir gerade vorzustellen, wie die das rausgekriegt haben, dass es eben nicht so ist. Also, ja, dass die das entkräftet haben, dieses Argument, dass die Bären dort während des Winterschlafs aus ihren Tatzen die Milch saugen. Also wahrscheinlich, wie war das im alten Rom? Da musste wahrscheinlich einer losgehen. Haben die gesagt, Francesco, du gehst jetzt mal in die Bärenhöhle. Ja.
Ich überlege gerade, gab es da Bären in Italien?
Oh, bestimmt. Zur Römerzeit gab es noch. Ja, gibt heute noch Bären in Italien, oder? Meine ich so in den Dolomiten, Micha?
Ja, in den Bergen auf jeden Fall. Ja. Mhm. Das sind dann die Problembären, die nach Bayern reinkommen.
Ja, eben. Stimmt, siehst du? Ja. So, und dann musste da Francesco, wahrscheinlich haben die da damals immer die Mutigsten ausgewählt, haben gesagt, so, der Mutigste muss jetzt in die Bärenhöhle und muss gucken.
Oder die Deppen, die übrig waren.
Nennen wir ihn André.
Ne, die Deppen kamen später. Die Deppen, ja. Also zuerst war Francesco, das war erstmal der Mutige. Und dann haben die gesagt, pass auf, du schleichst dich heimlich in die Bärenhöhle und guckst, und wenn der Bär die Tatze so in seinem Schnäuzchen hat, nimmst du die Tatze vorsichtig raus aus dem Maul und saugst mal dran. Ja, und wenn da Milch rauskommt, dann hatten wir alle recht. Die damaligen Veterinärmediziner, der alte Römer. Ja. Mensch. Hier, dann haben die aber irgendwann festgestellt, dass es, dass die ihre ganzen mutigen Jungs aus dem Dorf, die ganzen mutigen Francescos, dass sie halt nicht wieder zurückkamen. Ja. Wie ist das eigentlich? Kann man einen Bär im Winterschlaf wecken? Wird er wach, wenn ich da hingehe und jetzt irgendwie, keine Ahnung, iPhone dran halte, den iPhone-Wecker oder so, wird er wach und springt er dann auf? Wie ist das?
Ich glaube, der ist dann sehr, sehr schlecht gelaunt.
Eben, ja. Und das musste eben Francesco auch wahrscheinlich zu spüren bekommen haben. Und irgendwann haben sie dann waren die Mutigen alle. Nee, ich denke, die Römer sind dann auf die Idee gekommen, wir brauchen unsere Mutigen, um hier in die Schlacht zu ziehen und so weiter. Und dann haben die irgendwann angefangen, die Dorftrottel zu schicken.
Ja.
Zum Bär in die Höhle.
Ja.
Und keiner hat es geschafft, dem Bär im Schlaf die Tatze aus dem Mund zu nehmen, aus dem Maul. Und deswegen hat das Jahrhunderte gedauert. Mhm. Ja, bis sie rausgefunden haben, dass da keine Milch drin steckt in der Tatze.
Und das war jetzt der alte Goethe, der das rausgefunden hat, dass es nicht so ist? Hast du gerade gesagt?
Zu seiner Zeit. Er hat ja wohl auch immer noch irgendwie so Anspielungen gemacht, so aus den Fingern saugen, so wie beim Bären.
Ja.
Ich kann mir ja vorstellen, das kam dann etwas später, der Erkenntnisgewinn. Wie schafft man es, dass der Bär weiterschläft und dass du dem die Tatze aber trotzdem aus dem Maul ziehen kannst und daran nuckelst, um festzustellen, ob da Milch raus ist? Wie schafft man das? Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben sie den einfach im Podcast von uns vorgespielt, dem Bären.
Ja, weißt du,
dann hat er weitergeschlafen. Hat er gedacht,
damals war die Veterinärmedizin ja noch nicht so weit, dass sie dann gedacht haben, ach, probieren wir es mit dem Podcast, was natürlich dann auch ein Irrglaube war. Ja,
richtig, genau. Ja, so kam das alte Sprichwort also zustande, sich etwas aus den Fingern saugen. Also die Geschichte mit den Bären gefällt mir sehr gut.
Ja, so. Okay.
Aus der Tatze saugen. Sie haben sich ja ordentlich Fett auch angefressen so vor dem Winter. Das war übrigens diese Woche auch ein Thema. Wir machen ja hier, wir sind ja auch verantwortlich dafür, die Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir haben über unsere schlechten Gewohnheiten gesprochen, ihr könnt euch erinnern.
Oh, ja.
Irgendwie sind wir über Ed Sheeran, über diesen großartigen Hit Bad Habits, also schlechte Gewohnheiten, draufgekommen. Und wir hatten ja irgendwie, was war bei Micha?
Das war ja so überfallmäßig und überlegt man immer auch, was hat man denn eigentlich? Also ich finde bei mir, was mich am meisten stört, ich weiß gar nicht, eigentlich schlechte Angewohnheiten sind ja auch das, was andere Leute da am meisten stört. Deswegen müsstest du mal eine repräsentative Umfrage machen. Aber ich finde zum Beispiel sehr störend, ich habe so eine Tendenz, gerne Sachen irgendwie erstmal liegen zu lassen und vor mir herzuschieben. Finde ich eine ganz miese Angewohnheit.
Also Aufschieberitis quasi.
Ja, ja. Prokrastination.
Richtig. Oh, das hat er anders. Das ist sein Wort des Jahres 2021. Das hat er dieses Jahr gelernt.
Jo, bei Christine war es das Essen, glaube ich, oder?
Nein, sag das nicht schon wieder. Ich kriege ein Trauma, ganz ehrlich. Nee, ich hatte selber von mir gesagt, dass ich bade so unglaublich gerne. Also so richtig so voll bad. Genau. Und da kann ich stundenlang drin sitzen und essen und lesen. Und finde ich großartig. Und manchmal im Winter passiert es mir. Ich weiß, es ist ökologisch betrachtet ein absolutes Desaster. Aber passiert es mir, dass ich auch zweimal am Tag ein Vollbad nehme.
Okay. Mit dem gleichen Wasser aber, oder?
Nein, natürlich nicht. Das ist ja kalt dann.
Ökoschwein. Nee.
Das ist ja das Schlimme. Ich weiß selber, dass es schlimm ist. Ich möchte auch keine Belehrung hören. Auf alle Fälle hat der André dann, als die Mikrofone aus waren, hat er dann gesagt, ich dachte, dass du sagst, dass du immer so viel isst.
Hallo, da waren die Mikrofone noch an.
Ja, ne, wir haben es dann später
nochmal auf. Dann später.
Aber ich meine, so viel also, Mann.
Ja. Aber du hast dann so sinngemäß, hat Christine dann gefragt, findest du mich dick? Und da habe ich dann gesagt, ich finde dich auch, wenn du dünn wärst.
Er ist auf einem interessanten Trip. Aber du bist doch dann, wenn du da wirklich zweimal 4 Stunden badest pro Tag, dann kommst du doch da raus, du bist doch total verschrumpelt. Also wenn du dann irgendwas anpackst, es bleibt doch alles an dir hängen, weil du so schrumpelige Finger und Füße hast, oder?
Ja, aber das ist ja das. Es schrumpelt ja seltsamerweise nur, also schrumpeln ja wirklich nur Hände und Füße.
Ja.
Und wenn man so ein Badefreak ist wie ich, dann ist man da ja gut ausgestattet. Und da gibt's ja zum Beispiel so, ich glaube, das ist ursprünglich eigentlich ein Tisch, den du so einhängen kannst in die Badewanne. Und wenn man den ganz weit hinterschiebt, kann man da nämlich die Füße drauf tun, dass die Füße nicht so im Wasser sind. Und meine Hände sind ja eh draußen, weil ich ja immer irgendwas esse, trinke oder lese.
Ach, du isst dann doch sehr viel.
Ja, und das ist ja dann quasi nicht im Wasser und der Rest, der schrumpelt ja nicht.
Also schrumpelfreies Baden.
Aber quasi. Aber das heißt, du bist wirklich in der Badewanne, das könnte ich ja nicht, dann zum Beispiel ein Handy oder sowas in der Hand halten, hätte ich mal Angst, dass ich es fallen lasse, dann ist es im Wasser drin. Oder lesen ist auch, dann musst du ja immer die Hände über Wasser halten und die immer trocken halten und der Rest ist nass, das ist doch wahnsinnig anstrengend.
Ach Quatsch, außerdem, wenn so ein Buch mal ein bisschen nass wird, ist es ja jetzt auch kein Drama.
Ja. Kriegt man eigentlich einen elektrischen Schlag, wenn einem so ein Kindle-Reader ins Wasser fällt, in die Badewanne?
Nein.
Ist auch eine Batterie drin.
Naja, aber doch.
Das ist ja nicht. Nee, das ist Föhn nicht, ja.
Ja, groß,
okay. Also, aber, das ist ja interessant. Schlechte Gewohnheiten bei den Energiepreisen, die wir gerade haben. Oh. Zweimal am Tag baden, das ist holla die Waldfee. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Nee, ich hatte gerade sogar bei Christine gedacht, das ist auch ein bisschen gefährlich. Ich meine, du wohnst ja sehr weit draußen, so mitten im Wald. Also, ich würde dir empfehlen, an den Tagen, wo jetzt zum Beispiel St. Martin ist oder Halloween oder sowas, vielleicht lässt du das mit dem Baden, weil wenn dann die Kinder vorbeikommen und du kommst mit deinen verschrumpelten Fingern da an die Tür und öffnest die Tür für die Kinder?
Nee, ich gehe ja nicht an die Tür.
Ach, so eine bist du.
Ich habe ja vorne, also bis zum Haus hinter, es ist ein Stück, weil das ist ja wirklich mitten im Wald und halt viel Garten und so. Und wenn die vorne klingeln, also manche sind da ja wirklich penetrant und klingeln dann mehrmals. Und ich habe so eine Kamera, dass ich von hinten gucken kann, wer da vorne davor steht. Und wenn die dann wirklich mehrmals klingeln und nicht weggehen.
Dann schaltest du das Bild ein, dass sie dich auch sehen können.
Nein, dann lasse ich manchmal einfach die Hunde raus.
Nein!
Naja, ist ja ein Zaun dazwischen, das die tun ja nichts, aber die rennen dann halt vor und machen ordentlich Demi-Demi und schwupps sind die Kinder weg.
So kommen sie alle ans Licht, die schlechten Gewohnheiten.
Das ist viel schlimmer und schlechter als alles andere. Was für eine Hexe.
Wenn man mehrmals klingelt und die Menschen nervt, dann
aber das will ich nicht. Bei uns ist also, weil wir jetzt gerade plötzlich bei St. Martin sind, bei uns ist das total nervig, dass man sich irgendwie drauf vorbereitet und dann kommen die alle schon zwei Wochen vorher zu Halloween neuerdings, wo ich dann denke, nee, ich muss nicht alles unterstützen, das lassen wir mal, da müsst ihr jetzt nicht da auch was abziehen. Und dann ist irgendwann St. Martin und bei uns ist es so, die eine Grundschule feiert 3 Tage vorher, die andere 2 Tage danach, dann kommt wieder irgendwie vom Marktplatz wieder ein Zug durch. Und also in normalen Jahren, die nicht Corona sind, hast du an 3 Tagen jeweils 2 Kinder vor der Tür stehen. Und dann, und das Allerschlimmste ist, wenn sie dann da stehen und da steht noch eine Mutti dahinter und dann singen die ein Lied und dann kommst du mit deinen Süßigkeiten da an, auf die du dich vorbereitet hast. Und dann sagt die Mutti, nee, die Kinder nehmen keine Süßigkeiten, wir sammeln dieses Jahr für die Kinder in Äthiopien, sammeln wir Geld. Und dann denkst du, oh, wer sammelt denn hier? Du oder die Kinder und wer bestimmt, was ich gebe oder nicht gebe. Furchtbar.
Siehst du? So. Könntest du auch die Hunde rauslassen.
Ja. Nie Idee, denke ich auch gerade drüber nach, für die Mutti.
Aber wir wollen ja nicht vorgreifen, das ist ja erst in 2-3 Wochen soweit. Ja, heute sind wir noch im 15. Oktober, also von Halloween und St. Martin noch weit und breit nicht zu sehen. Damit haben wir das Thema schlechte Gewohnheiten abgearbeitet. Ich sei froh.
Also, weil du keine hast, oder wie?
Ach, stimmt.
Nee, ich hab ja keine, nee. Nein. Ja, doch, ich habe auch welche. Also, ich kann nicht, also, ich kann zum Beispiel so im Haushalt, ich kann keinen, unabgewaschenes Geschirr sehen. Das ist eine furchtbar schlechte Angewohnheit. Ich muss dann immer alles einräumen in den Geschirrspüler und wenn der fertig ist, muss es dann auch immer gleich wieder ausräumen und auch so Handwerksgeschichten, handwerkliche Sachen, ja, wenn irgendwo ein Fenster klemmt oder so. Ich kann das einfach nicht ertragen und muss das. Also ich finde, da müsste ich ein bisschen an mir arbeiten, ja, mich ein bisschen zurücknehmen. Einfach auch so dieses Helfersyndrom, ja, wenn ich irgendwo sehe, oh, du wirst gebraucht, dass ich dann da sofort hinspringe und sage, komm, was kann ich tun und brauchst du was und kann ich unterstützen? Das ist vielleicht so eine schlechte Angewohnheit. Da muss ich mal ein bisschen an mir arbeiten.
Dass du so viel im Haushalt machst, ja? Ist das also, ich meine, wir haben ja mal miteinander gelebt. Ist das neu? Also hat sich das so die letzten 5-6 Jahre entwickelt? Weil, also ich würde das jetzt, also ich konnte das nie feststellen.
Lass es mich anders fragen, Christine. War es ein Scheidungsgrund, dass er so viel im Haushalt gemacht hat, dass nichts mehr für dich übrig bleibt?
Ja, ich glaube, darunter leidet die Romy jetzt auch ein bisschen. Ich bin einfach zu fleißig. Ich setze Maßstäbe, einfach, das ist mein Problem und da muss ich wirklich an mir arbeiten. Ja, diese Maßstäbe ein bisschen, die ich selber setze, ein bisschen runterzuschrauben. Ja, ich glaube, das ist das
Problem. Wie schaffst du es, vor Romy diesen Podcast zu verbergen?
So, ja.
Romy einfach in die Kommentare reinschreiben. Dann kann jeder reinschreiben und wir glauben dir alles, was du schreibst.
Ja, genau. Schick uns mal eine Mail, wie es in Wirklichkeit ist.
Oder ein Video. Einfach ein Video davon, wie er die Spülmaschine nicht ausrollt.
Ja. Wie er beim Staubsaugen die Füße unten lässt.
Nein, ich mach wirklich viel. Also bin wirklich viel. Also alles, was man so vom Sofa aus erreichen kann, bin ich sehr agieren. Ja. Okay, wir wollen euch aber jetzt nicht eure wertvolle Zeit stehlen, sondern wir wollen natürlich gucken, was aktuell in dieser Woche so passiert ist. Was haben wir? Nee, warte, erstmal müssen wir uns doch nochmal um uns selbst drehen. Ich glaube, ich habe die Wette verloren. Ne? Also wir hatten ja letztens gesagt, Armin Laschet, wäre meine Vermutung, Armin Laschet, das war der Stand vor einer Woche exakt, ist nicht mehr im Amt beim nächsten Podcast.
Mhm. Tja, da ist er aber doch noch. Ne?
Christine, hast du genauso gezittert wie ich, als Armin Laschet plötzlich vor die Presse trat?
Ja, ich dachte auch so, oh, aber das Problem ist, ich konnte nicht wirklich zittern, weil ich einen Wetteinsatz vergessen habe. Worum haben wir denn eigentlich gewettet?
Ich glaube, es ging um einen Witz. Also
Es ging um einen Witz.
Dass der Verlierer einen Witz erzählen muss. Und André, jetzt halten wir nochmal kurz fest. André liegt im Moment mit 2 oder mit 1,5 Witzen im Rückstand. Das kommt auf die Rechnung an, welcher Witz wann, wie, wer näher dran lag. Und so ist ein bisschen kompliziert. Begleitmaterial dazu gibt es.
Ich habe mir von dir quasi auf Kreditbasis 2 Witze geborgt oder anderthalb.
Ja.
Jetzt haben wir ja aber das Zeitalter der Negativzinsen, also eigentlich, also du hast mir was geborgt, jetzt Negativzinsen und so weiter und so fort, eigentlich schuldest du mir einen Witz.
Da die Witze ja sowieso inflationär gut sind,
ja.
Also die Pointe sich mit der Zeit immer mehr abnutzt, ist da sowieso nicht mehr viel von übrig. Also ja, und du könntest jetzt einfach, ich könnte dir einen schlechten abgeben dann später irgendwann.
Nee, ich habe einen guten heute.
Ich habe einen guten
Österreicher Witz, aber ich muss jetzt während der nächsten Minuten noch ein bisschen dran arbeiten, so im Hinterkopf. Ich habe einen guten Österreicher Witz. Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich habe mich halt geirrt, also oder auch wiederum nicht. Also ich habe gedacht, Armin Laschet, okay, der Rücktritt, der liegt in der Luft. Ich hatte eigentlich Sebastian Kurz gemeint.
Ach, es war ein kleiner Fehler.
Ja, das war ein kleiner Fehler. Ich hatte kurz so meine mentale und telepathische Fähigkeit,
ja.
Und war ein bisschen verrutscht in Richtung Armin, aber gemeint war der Sebastian Kurz, der Wunderwutzi. Das wisst ihr, die Österreicher haben ihn ja lange Zeit Wunderwutzi genannt. Und ja, was ist da passiert, Michael? Fass mal zusammen.
Ach,
also es war im Grunde genommen, er hat die Macht der Stimmungen ausgenutzt. Ja, also das heißt die Macht der guten beziehungsweise der schlechten Stimmung. Wenn man also so will, das, was Armin Laschet im Negativen erlebt hat, im letzten Wahlkampf, das heißt, er ist da in so eine Negativspirale reingeraten und Umfragewerte schlecht und Presse schlecht und alles doof. Und natürlich wählen die Menschen dann eben nicht seine Partei, und so ist es ja dann auch gekommen, oder viel weniger als erwartet, beziehungsweise als erhofft. Und bei Sebastian Kurz war es umgekehrt. Er war ja immer so der Strahlemann, also der Wunderwutzi, der Strahlemann und der Tolle und der Erfolgreiche, und die Umfragen waren großartig, also bevor beim letzten Mal zum Kanzler gewählt wurde. Und die Umfragen waren toll und die Zeitungen haben über diese großartigen Umfragen geschrieben. Und ich glaube, die Quintessenz dieser Regierungskrise beziehungsweise des Skandals um Sebastian Kurz ist, dass das im Wesentlichen alles manipuliert und gekauft war.
Ich finde, ich habe das sehr schön zusammengefasst.
Entschuldige, ich dachte, ja, stimmt.
Also auch mit wenigen Worten habe ich das geschafft. Also ich musste nicht so viel Atem dafür verschwinden, ja, nee, aber du hast es auch sehr schön gemacht. Ja, nee, er hat also jetzt, um es nochmal kurz, ja. kurz zusammen,
ja,
um dem Ganzen ein Ohr zu schenken. Er hat also Umfragen in Auftrag gegeben, also bezahlt, und nicht er hat sie bezahlt, sondern er hat sie aus Steuergeldern bezahlen lassen. Und diese Umfragen wiederum hat er den Zeitungen gegeben, und befreundete Zeitungen haben das dann abgedruckt und ihn hochgejubelt. Hier, der Sebastian ist ein ganz toller und so weiter. Und das hat dann wohl alles dazu geholfen, man weiß nicht in welchem Umfang, keine Ahnung, aber es hat ihn wohl unterstützt, dass er da gewählt wurde.
Pass auf, der Witz ist ja, also die Umfragen in Auftrag gegeben hat da wohl einer Sabine Beitschab. Sagt mal so in Österreich, Beitschab.
Weiß ich nicht.
Beitschab. Ja. Na, ist egal. Also Sabine Beitschab, hier ist sie wohl. Ich habe nochmal recherchiert. Und die hat halt ein Unternehmen gegründet, irgendwie Research Affairs.
Ah.
Das klingt schon irgendwie spannend, ja, Research Affairs. Und dort wurden also diese geschönten Umfragen in Auftrag gegeben. Und die hat dann, die konnte ja keine Rechnung schreiben. Die konnte ja dann nicht irgendwie ans Bundeskanzler, das war ja vom Bundeskanzleramt, also sie konnte ja dann nicht an die Regierung irgendwie Rechnung schreiben, so im Sinne von gefakte Umfragen oder so. Die haben die waren so unverfroren, dass sie die haben so Scheinrechnungen schreiben lassen und dann aber auch echte Rechnungen, und zwar an die Dienststelle Betrugsbekämpfungsstudie. Also so hieß das, Betrugsbekämpfungsstudie, das war wohl irgendwie der Rechnungsinhalt. Und das Ganze wurde dann eben an die zuständige Regierungsstelle geschickt. Das ist unfassbar, oder?
Ja,
also die hat quasi abgerechnet eine Studie gegen Betrug und hat sich da die Kohle überweisen lassen, wohl sowas um die 500.000 Euro oder so.
Und hat einen Betrug währenddessen begangen. Also hat für den Betrug abgerechnet. Richtig, also super.
Genau.
Ja.
Und das ist dann aufgefallen. Wie ist denn das aufgeflogen? Also die haben dann die SMS und WhatsApp-Chats
das weiß gelesen? Ich weiß gar nicht, wodurch es tatsächlich aufgefallen ist. Gab es nicht erst, nachdem es aufgefallen war, die Untersuchung, dass wirklich ja es Durchsuchungen in den Ministerien gegeben hat und beim Kurz und sie die Handys beschlagnahmt haben und dann
ist ja in diesen Handys wiederum aufgefallen, wie die so miteinander und untereinander hin und her geschrieben haben alle. Und das eben nicht von der nettesten Sorte. Wobei ich nicht weiß, also ich hätte jetzt gedacht, der Österreicher ist ja auch gern mal bekannt dafür, dass er etwas deftiger miteinander sprechen kann, also gerade so in Wien. Und da dachte ich jetzt, das wäre völlig normal, dass die also hier von der Arsch will das und das, der Arsch hat das und das gemacht, dass das so zum Sprachgebrauch gehören würde. Aber Österreich ist jetzt schockiert, wie die über andere reden.
Ja gut, aber da gab es ja zum Beispiel auch regelrechte Schweinereien. Also zum Beispiel, als der Kurz noch nicht Parteichef war bei der FPÖ, da hatte er einen Vorgänger, weiß gar nicht, wie der hieß.
Mittellehner war das, glaube ich.
Ja, irgendwie, also keine Ahnung. Also jedenfalls, und die waren ja auch in der Koalitionsregierung. Der Kurz war damals Außenminister, meine ich. Ja, der Kurz ist mit 27 Außenminister geworden und war da und wollte natürlich ganz nach oben. Und dann hatte die Koalition, der er ja angehörte quasi, ja, auch schon in einer ziemlich exponierten Position als Außenminister, da hat diese Koalition irgendwie geplant, sinngemäß sowieso aus irgendwelchen Erlösen, irgendwelchen Bankabgabe, also die haben irgendeine Abgabe geschaffen dort in Österreich und da wollten die Ganztagsschulen und Nachmittagsbetreuung davon finanzieren. Also wirklich was Tolles für die Österreicher, für die Bürger, für die Muttis, alleinerziehende Muttis und Familien und so weiter, wollten die halt wirklich was Gutes tun. Also was völlig unumstritten Gutes, ja, nämlich Ganztagsschulen und eben diese Kita-Hortbetreuung und so weiter, dass das kostenlos ist für die Österreicher. Und das hat er also so kommentiert, dass er das total doof findet, weil das natürlich für ihn und seinen Karriereweg schädlich ist. Er wollte ja ganz nach oben und er wollte nicht, dass sich jetzt quasi sein Vorgänger oder diese im Amt befindliche Regierung, der er ja angehört hat, dass die in so einem guten Licht dasteht. Und deswegen hat er versucht, und das ist wohl aus diesen Chats rausgekommen, hat er versucht, das noch irgendwie so mit seiner Clique, mit seinem Clan, die haben ja dann immer so eine ganze Entourage so im Hintergrund, hat er versucht, das noch zu verhindern.
Und auch
das nicht kommt. Und das ist schon böse, oder? Also wenn die Regierung wirklich was Gutes tun will und ich torpediere das irgendwie hintenrum und versuche das zu verhindern, damit die Regierung nicht in einem guten Licht dasteht, das ist schon heftig.
Vor allem ja eben auch, wo sie sagen, können wir nicht noch einen Landesverband aufhetzen und so, dann spielen wir denen das zu, dann sind die dagegen und so. Also was mich wundert ist, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich habe bestimmte Sachen, die würde ich einfach nicht per WhatsApp, per Nachricht und so verschicken, weil ich mir immer denke, auch jetzt gerade bei solchen Parteifreunden, ja, man ist vielleicht loyal zueinander, aber es können sich Dinge ja auch immer mal drehen und plötzlich ist der gute Kumpel nicht mehr dein Kumpel und dann hat der auf seinem Handy immer noch die ganzen Sachen und dann läuft der zum nächsten hin und sagt, guck mal hier, guck mal, was der Basti damals geschrieben hat über dich, der hat dich Arsch genannt und der wollte das und das machen. Ja. Und ich denke, das ist doch leichtsinnig, wenn man in so einer Position ist, das so schriftlich rauszugeben.
Ich glaube aber nicht, wurden die jetzt von irgendwelchen Kollegen oder Parteifreunden oder eben Parteifeinden angesperrt? Ich glaube nicht. Also irgendjemand hat da mitgelesen. Also ich meine, das war irgendwie so Staatsanwalt, also Polizei, Justizministerium. Also irgendjemand hat die Dinger dann freigegeben, oder?
Es ist irgendwie ist rausgekommen. Also es ist halt aber rausgekommen. Erst durch diese Beschlagnahme. Tatsächlich untereinander, es hat keiner von denen gequatscht, das stimmt.
Ich glaube nicht, nee. Aber der Sebastian, der ist ja nun gefühlt bei uns total beliebt gewesen eigentlich. Ja? Also wenn ich jetzt so die Kampagne der Bild-Zeitung und so weiter in den letzten Monaten immer, gerade so in der Hochzeit der Pandemie, dass die Bild-Zeitung, ach so einen wie Kurz brauchen wir. Das war so. Und jetzt auch die ersten Reaktionen, als er dann zurückgetreten ist, hieß, na, die Österreicher, die werden das noch bereuen, dass sie an Sebastian Kurz jetzt kalt stellen und so weiter. Eigentlich hatte der einen ganz guten Ruf bei uns.
Bei uns?
Ja, bei uns. Also hatte ich das Gefühl, oder? Habt ihr nicht auch das Gefühl? Sebastian Kurz war immer so, ach, das ist so ein bräuchten wir, wenn man da den Laschet dagegen sieht oder ja die Angela Merkel oder all die anderen. Da, ach, so ein 30-jährigen Kanzler, so ein Wunderkind, so ein Wunderwutzi, das wäre da auch mal ein Modell für Deutschland. Also ich glaube, der war schon recht beliebt hier bei uns.
Ja, nicht bei jedem. Aber das ist doch immer so im Ausland. Frau Merkel ist im Ausland auch wesentlich beliebter als hier zu Hause. Vielleicht wäre so ein Tausch mal was gewesen. Also die Merkel einfach mal so zum Thunderbellen schicken, also den Präsidenten in Österreich und sie angeloben lassen und dann ist sie da einfach mal Bundeskanzlerin eben von Österreich. Der Titel bleibt ja der gleiche. Und dann haben wir mal ein paar Wochen den Kurz und dann bin ich mal gespannt, wer wen wieder zurückhaben möchte.
Ein spannender Weg. Ich habe es heute Morgen nochmal nachgelesen. Im Grunde, also der hat ja schon ganz jung angefangen, dieser Sebastian Kurz. Und da gibt es Parallelen zu Christian Lindner. Also jetzt hoffentlich nicht moralisch, um Gottes Willen. Also ich will jetzt Christian Lindner nicht die moralische Parallele zu Sebastian Kurz vorwerfen. Aber ich habe letztens von Lindner ein Video gesehen, ihr lacht euch schrecklich, da war der, glaube ich, 12. Klasse, 11. oder 12. Klasse, so im Anzug und Schlipsen, hat mit einem Kumpel gerade irgendeine Beratungsagentur gegründet. Ja, und ihr Anspruch war durch, und da haben die quasi so ein Werbevideo gedreht. Und ihr Anspruch war durchaus, nee, es stimmt nicht, das war kein Werbevideo, das war irgendein Beitrag vom ach, schlag mich tot, hessischen Fernsehen, hessischen Lokalfernsehen, also irgendein Lokalsender, hat die beiden dann quasi begleitet. Und die haben halt erzählt, was sie so machen. Und das ging, war dann halt so unter Überschrift, ja, junge Menschen hier kreativ und packen es an und so weiter. Und der Lindner, ich sag euch, der war mit 17, 18, diesem genau, also wirklich, er hatte damals noch mehr echtes Haar. Also das war schon zu sehen. Er hatte, glaube ich, eine Brille auf auch in diesem Video, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Aber der war 1:1. Also er war mit 17, 18 schon so, wie er heute mit, wie alt ist Lindner? Mitte 40 oder so. Also es ist unfassbar, was wo man sagt, ja, der wusste ganz genau, was er tut, und der wusste auch, damals hast du genau gemerkt, ganz genau, wo er hin wollte. Und das war wohl beim Sebastian Kurz auch so. Der ist ja lange Zeit dort in der jungen FPÖ, also was bei uns die Junge Union ist quasi. Dort hat er lange Zeit mitgemischt und hat dann auch Wahlkampf gemacht für, nicht die FPÖ, die ÖVP, Entschuldigung, die ÖVP natürlich, die FPÖ sind ja die ganz rechten, die ÖVP ist ja quasi das, was bei uns die Union ist, so rum. Und da hatte der dann ein Geilomobil, also die waren, ich glaube, wenn man so diesen österreichischen Slang ein bisschen drauf macht, lässt sich das besser sagen, Geilomobil. Und mit diesem Geilomobil ist halt der Sebastian Kurz als ganz junger Mensch durchs Land gefahren und hatte so den Slogan sinngemäß, Schwarz macht geil. Ja, und das fanden die Österreicher total gut. So, das muss so 2000, Anfang 2000 rum gewesen sein.
Schön kurz, da war es noch schwarz, da war es noch
nicht türkis. Da war es noch schwarz, richtig. Und deswegen eben die Kampagne, Schwarz macht geil. Und das war ja auch eine Zeit, ich meine, Österreich ist ja nie wirklich zur Ruhe gekommen. Und das waren ja wirklich so die alten, österreichischen Wiener Kaffeehauspolitiker. Die waren ja alle so mega spießig und die hatten ja wirklich alle einen Stock im Arsch und so. Und das war alles so staubig. Und ich glaube, der hat die alten Herren damals ganz schön aufgeschreckt und hat es aufgemischt. Und das fanden die Österreicher, glaube ich, auch gut. So diese Kampagne, Schwarz macht geil. Dann ist er, wie gesagt, mit 27 Außenminister geworden. Ja, charmant, eloquent. Aber wer ihn näher kennt, sagt, er wäre total spaßbefreit und total humorlos. Also wenn er dem nachher kommt ja unser Österreicher, er wäre wahrscheinlich der Einzige in der Runde, jetzt mal abgesehen von Christine und Micha Klein, der nicht lachen würde. Jetzt, also ja, total spannend. Und dann hat er wohl, warte mal, mal gucken, ob ich das jetzt richtig zusammenbekomme. Ich glaube 2017, ist noch gar nicht so lange her, hat er dann den Parteivorsitz übernommen von dieser FPÖ. Eben auch mit diesen bösen Sachen. ÖVP. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass er da halt versucht hat, seinen Parteichef und Vorgängerregierung oder die amtierende Regierung da so ein bisschen hintenrum zu torpedieren, ist er Parteichef geworden. Und dann kam diese Türkis-Aktion, dass er quasi aus Schwarz, also aus der schwarzen ÖVP, die türkisfarbene ÖVP gemacht hat. Und sollte jung sein und dynamisch und überhaupt.
Aber interessant, ne, dass der, also wenn will jung und dynamisch sein und sich absetzen und gegen die Spießer, sagst du, aber wenn du den anschaust, also immer in Krawatte und Anzug, ja klar, als Kanzler sowieso, aber das war ja auch in schon jungen Jahren bei ihm so, diese zurückgekletschten Haare, immer ganz adrett, das sehr gewählte Sprechen, das wirklich, wo jedes Wort abgewogen ist, wo auch keine Emotion dabei ist, also dass man dann sein Auto Geilomobil nennt, finde ich interessant. Ja. Aber weil du jetzt gerade sagst, hier so junge Politiker, auch der, also Lindner zum Beispiel, ich hatte dieses Video auch mal gesehen, wirkt ja total arrogant, ehrlich gesagt. So mit 16 Jahren erklärt der dir ja gerade mal, in welche Richtung sich die Erde tatsächlich drehen muss. Ich bin letztens drüber gestolpert und das wäre dann auch direkt mein kleiner Medientipp der Woche. Und zwar gibt es eine Dokumentation. Ja, schon gut angejingelt, oder?
Drollig.
Oder? Medientipp? Oder? Ich muss es anjingeln hier. Und zwar in der ARD-Mediathek gibt es eine Reportage, eine Doku-Reihe über Kevin Kühnert, also den SPD früheren JUSO-Vorsitzenden, jetzt ja im Vorstand und auch Bundestagsmandat hat er ja bekommen. So, und die haben den 3 Jahre lang begleitet mit der Kamera. Und es war damals verabredet, das Ganze erscheint erst nach der Bundestagswahl. Also das war ganz klare Abmachung und haben sich ja alle dran gehalten. Und es ist ja 3 Jahre lang ist dieses Kamerateam immer wieder mit dabei gewesen. Also in Runden, wo sie dann in ihrer kleinen Zentrale sitzen, sich besprechen, in irgendwelchen Gesprächen mit Journalisten. Und vor allem siehst du ihn auch durch die Gegend tingeln, wie er dann beim Ortsverein ist, wie er, weiß ich nicht, irgendwo mit Politikern sich trifft und so weiter. Und ich fand's, also ich habe gedacht, komm, guck mal so ein paar Minuten rein, wie ist das gemacht, wie sieht denn das aus, und bin dann wirklich dran hängen geblieben, weil Also ich bin jetzt nicht der Kevin Kühnert-Fan, aber ich fand bewundernswert oder sehr eindrucksvoll, was die für ein Arbeitspensum haben. Also das kriegt man natürlich auch nur in geschnittener Form so mit. Man kann es ja nicht wirklich beurteilen, ob der vielleicht 5 Tage auf der Couch saß und das im Film natürlich nicht auftaucht. Aber es macht schon den Eindruck, dass es nur von Termin zu Termin geht. Er wahnsinnig viel natürlich immer am Handy sitzt und twittert und macht und tut und dann zwischendurch Kette raucht ohne Ende. Und was mich immer total beeindruckt hat, das zu sehen, wie auch gerade so ganz junge Politiker schon so wahnsinnig ausgereift sind. Also wie der mit Leuten spricht, wie der reagiert, wenn zum Beispiel er von der Seite angesprochen wird. Also wenn der am Rechner sitzt, noch was tippt und dann kommt irgendein Kollege zur Tür rein und spricht ihn auf irgendwas an. Also ich würde, glaube ich, ausrasten, wenn das dritte Mal passiert und würde sagen, sag mal, jetzt lass mich mal hier 3 Sekunden lang was denken. Und der reagiert total professionell, immer mit einer durchaus freundlichen Sprechhaltung. Genauso, wenn der irgendwo Leute draußen auf der Straße trifft und so weiter. Und man kann jetzt politisch denken, was man will, aber ich fand nur bewundernswert, wie überhaupt Politiker schon in jungen Jahren so ticken müssen, um überhaupt Erfolg zu haben, dass du dieses Pensum so absolvierst. Also das ist wirklich beeindruckend. Wie gesagt, das bringt diese Doku ganz gut
rüber. Aber vielleicht ticken die nicht so, vielleicht sind die wirklich so. Und das bringt mich ja zu meiner Theorie, die ich schon lange habe. Ja, also manche wirken ja auf mich, also derart entmenschlicht schon und derart perfekt, dass ich immer denke, das sind Aliens. Ja, dass uns in Wirklichkeit, also diesen Planeten in Wirklichkeit schon irgendwelche geheimen außerirdischen Mächte übernommen haben und dass sie solche Leute so an den Schlüsselpositionen platzieren. Ja. Und ich denke mir immer, das kann doch kein Mensch, Annalena Baerbock, wo ich auch immer dachte, ist das jetzt wirklich, das ist doch eine Maschine. Also jetzt nicht im negativen Sinne, ja, so. Ach, perfekt. Also so von der Wortwahl und immer so staccato, also ja. Gut, aber das ist jetzt keine Wertung, wie gesagt, keine negative Wertung, aber ich will mich nicht ständig dafür entschuldigen. Das ist auch so eine Schwäche von mir. Ja, also eine schlechte Angewohnheit, sich immer zu entschuldigen. Ach, der kleine Medientipp von Michael Klein, der kleine Medientipp jetzt bitte von Christine, du hast ja bestimmt auch was Schönes für uns.
Das kann ich jetzt in der Zusammenhang.
Ach, komm, sag mal.
Das ist jetzt was völlig anderes. Das ist auch okay. Was ganz
Profanes. Ja, das macht uns ja aus. Diversität ist eine der 3 Säulen dieses Podcasts.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich von Kurz auf Pinguine kommen soll.
Von Kevin Kühner
auch nicht die Stadt der Pinguine.
Nein.
Ach, das muss ganz großartig sein. Wir hatten ja gerade eben schon über die Romy gesprochen und die schwärmt die ganze Zeit auf Netflix, muss es eine Doku geben, auch eine mehrteilige Doku, die Stadt der Pinguine. Und zwar fallen da die Pinguine, fallen nicht ein, die gibt's da einfach irgendwo in Südafrika. Entschuldige, dass ich mich ja vordränge. Ach, ich bin aber na,
komm, blöd. Erzähl.
Entschuldigt, also entschuldige ich mich. Nee, aber weil du Pinguine sagst.
Ja, weil es auch
die,
blöd
also
ist.
Die leben dort in einer Stadt und die haben die Charaktere so rausgegriffen, also dieses Team, dieses Dokumentarfilmer-Team und haben so erzählen so die Geschichten auch so von irgendwelchen Pinguin-Männern, die dann von ihren Pinguin-Frauen verlassen werden, von alleinerziehenden Männern, die so ihre Pinguin-Babys alleine durchbringen müssen. Also das alles im echten Leben, so, ne, eine Doku. Und das muss total süß sein und total rührend sein, statt der Pinguine. Ich habe es selber noch nicht gesehen, ich kann das leider nicht beurteilen, aber Pinguine, bitteschön. Jetzt der kleine Medientipp von Christine.
Ich kacke immer noch ab. Das ist auch keine Doku, aber ich bin da. Es war letztens so ein verregneter Sonntag und da habe ich wirklich mal Fernsehen angemacht und ich habe ja Sky hier so Filme gucken und bin dann so durchgescrollt und Mr. Poppers Pinguine. Der ist nicht neu, ich habe mal gegoogelt von 2011. Ich mag ja auch so Schweinchenbabe und so Filme, wo so Tiere sprechen. Ja. Und Mr. Poppers Pinguine ist, ihr werdet mich gleich total auslachen.
Was macht er mit dem Pinguin?
Mr. Popper? Mr. Popper ist Jim Carrey. Ein Jim Carrey-Film, jetzt wisst ihr ungefähr so das Niveau. Ja. Es ist ein Familienfilm und also so perfekt für, wenn es draußen regnet, Sonntag 16 Uhr mit der Familie vor den Fernseher setzen. Also Geschichte ist eigentlich recht einfach. Jim Carrey spielt quasi so einen erfolgreichen Familienvater und er hat ganz viel Erfolg und hat da einen riesen Dachloft und hin und her und über diesen ganzen Erfolg, weil er halt immer nur arbeitet, hat er aber seine Familie verloren. Also die sind kurz vor der Scheidung und die beiden Kinder leben auch bei der Mama. Und irgendwie durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr, wo die Pinguine eigentlich herkamen. Also wie gesagt, der hat so ein Dachloft mitten in, sagen wir mal, New York. Und dann plötzlich steht bei ihm vor der Tür eine Kiste und da ist ein lebendiger Pinguin drin. Ach stimmt, sein Vater. Der hat auch ein gestörtes Verhältnis irgendwie zu seinem Vater, weil der auch nie Zeit hatte. Und er macht quasi mit seiner eigenen Familie jetzt den gleichen Fehler. Und der Papa hat es aber dann bereut und schickt ihm diesen Pinguin. Und dann kommt der Junge, also sein Sohn, zu Besuch und sieht diesen Pinguin. Und irgendwann leben halt in diesem Dachloft ganz, ganz viele Pinguine. Und über diese Pinguine, die können dann auch alle sprechen. Und das ist eigentlich total abstrus, aber es ist so zauberhaft. Ich habe den wirklich bis zu Ende durchgeguckt. Am Stück habe auch geheult wie so ein fünfjähriges Kind, weil das so zauberhaft war. Oh. Weil er über diese Pinguine dann auch seine Familie wiederfindet und wieder den Draht zu seiner Frau findet. Und die Kinder lieben ihn auch. Und er versteht dann quasi letztlich, also wird dann zum Guten bekehrt und versteht, worum es oder worauf es wirklich ankommt im Leben, eben auf die Familie und sich Zeit zu nehmen. Und macht da auch in seinem Job dann ganz viel anders. Also es ist also ein toller Familienfilm. Mr. Poppers Pinguine. Oh. Schon mal so Richtung Weihnachten gedacht, wirklich mit Jim Carrey. Guckt euch das mal an. Also ich fand's toll.
Und schlafen die Pinguine auch mit einer Tatze im Maul, oder?
Nein, die sind, also der räumt dann sein ganzes Apartment aus und überall ist Eis und dann wird auch ein Ei gelegt und dann schlüpft ein Pinguin-Baby. Also es ist, es ist eigentlich totaler Unsinn, aber es ist wirklich zauberhaft. Ja, guckt euch das mal an.
Ja.
So. Ich überlege jetzt gerade, ob es für mich noch einen Reiz hätte, wenn die Pinguine zum Beispiel von Sebastian Kurz gesprochen würden, so in der Synchronisation.
Nee. So. Nein, solche Typen wie Sebastian Kurz spielen da keine Rolle. Nein.
Das ist gut.
Nein. Das ist also wirklich so ein Märchen.
Haben wir jetzt Märchen. Stefan Kühnert und die Pinguine.
Ja. Kevin.
Wie kommt der auf Stefan?
Ja, Kevin.
Keine Ahnung. Kevin Kühnert, nicht Stefan. Kevin Kühnert. Ich habe auch noch einen kleinen Medientipp. Obwohl, das mache ich ja jetzt schon seit, ich glaube jetzt seit der vierten Podcast-Folge. Kennt ihr eigentlich The Crown?
Oh nein, nicht
schon wieder. Nicht. Möchtest du dich an dieser Stelle vielleicht mal entschuldigen?
Ganz konkret Staffel 3, ich glaube Folge 7.
Folge 7, ich möchte die Folge 7 empfehlen.
Wie viele Folgen hat denn der ganze Quatsch?
Es kann auch die 6 sein. Total spannend. Habt ihr gewusst, dass Großbritannien in den 60er Jahren kurz vor einem Putsch stand? Seht ihr? Das habt ihr nicht gewusst. Ja, eine eigentlich die älteste Demokratie Europas, Großbritannien, die haben ja schon vor 300-400 Jahren parlamentarische Demokratie hatten die schon, ne? Oder? Oder wie nennen wir parlamentarische Monarchie? Na, ist egal, aber das erste Parlament, das man so kennt. Ja. Ich merke schon.
Konstitutionelle Monarchie, so
heißt das ja.
Also ich habe es nicht gegoogelt, das kam irgendwas im Kopf.
In der ältesten Demokratie Europas, also in der ältesten modernen Demokratie Europas, Putsch in den 60er Jahren, war wirklich mal geplant. Und hinter diesem Putsch standen nämlich kein geringerer als der Onkel von Philipp, genau. Also das heißt von Philipps Mama, der Bruder. Ein alter General oder Admiral und der wurde halt altersbedingt entmachtet von der Wilson-Regierung. Wilson, das war Labour, also quasi die SPD damals als Pardon. Und die waren dummerweise in der Regierungsführung damals nicht so erfolgreich. Das heißt, das Pfund musste abgewertet werden, der Wirtschaft ging es nicht gut, den Menschen in Großbritannien ging es nicht gut. Und da hat sich dann so eine Elite-Clique gesammelt und gesagt, wir müssen die Labour-Regierung, also diese eher linksorientierte Regierung. Wir müssen die wegputschen. Wir müssen die absetzen und brauchten dazu natürlich das Go beziehungsweise das grüne Licht von der Queen. So, und das Ganze ist aber aufgeflogen und das hat natürlich nicht funktioniert und war sie ganz sauer. Aber das ist total spannend erzählt und dann kommt doch der Philipp in eine Midlife-Crisis und während das Land immer tiefer in die Krise rutscht, kümmert sie sich, also was die Queen ist, nur noch um ihre Rennpferde und fährt durch Frankreich und Amerika und sucht dort Pferde und irgendwelche Leute, die sich mit Pferden auskennen, weil ihre, also irgendwie wird alles in ihrem Umfeld zu alt und alle werden zu dattrig und alle sind zu lang dabei. Und deswegen sucht sie neue Pferdeexperten und sie kriegt gar nicht mit, wie schlecht es ihrem Land eigentlich geht. Und der Philipp kriegt eine Midlife-Crisis, ist so inzwischen jetzt so um die 50, denke ich mal. Und es ist alles total spannend und total interessant erzählt. Also lebendige Geschichte. Und ja, ach so, und der Charles ist jetzt fast erwachsen. Charles ist jetzt, und jetzt trifft er gerade, das wusste ich gar nicht, dass sie sich so zeitig schon getroffen haben. Also der ist jetzt gerade mal 18, 19 oder so. Er wurde jetzt gerade, das heißt nicht intronisiert, das heißt irgendwie anders als Prince of Wales. Hatte sich übrigens sehr viel Mühe gegeben. Prince of Wales, der offizielle Titel, den er hat. Wales ist ja so, da wirst du dich besser auskennen als ich, Micha. Ich war dummerweise noch nie auch wirklich ein Fehler, also den ich, das muss ich irgendwann mal auswetzen. Ich war noch nie in Großbritannien und Wales klebt da irgendwie so dran und muss einen ganz eigenen Menschenschlag haben und trotzdem ist es traditionell der Prince of Wales, der dann die Thronfolge antritt, also eben Prinz Charles in dem Falle. Und der hat dann extra Walisisch gelernt, was eine völlig andere Sprache ist als das Englische, als das Angelsächsische. Und hat sich da echt Mühe gegeben und hat sich in die Leute reingedacht und die Leute auch verstanden und war dann wohl sehr beliebt unter den Walisern, die sonst eigentlich immer schon mit Unabhängigkeit geliebäugelt hatten und gesagt haben, wir müssen uns irgendwie loslösen von diesem großen britischen Mutterland, also vom englischen Mutterland. Aber das muss man also am Rande. Jetzt ist er also so knapp 20 und jetzt trifft er schon die Camilla.
Camilla Parker-Bowles. Ja, ja. Und die war doch damals schon verheiratet irgendwie. Da ist doch jetzt irgend so ein Typ, der über Polo spielt. Richtig, oder? Und die war doch schon verheiratet und der ist dann quasi zu der irgendwie.
Die sind zusammen.
Die sind dann zusammen. Ja. Ja. Okay, aber die Diana war noch nicht dabei.
Die war noch gar nicht, die war noch nicht am Horizont.
Kommt die dann in der Folge 8, Micha, oder?
Ich möchte jetzt nicht verraten, du bist so begeistert. Nicht, dass ich dir jetzt sage, in Staffel 4, Folge 1 taucht sie auf oder so. Dann bist du völlig enttäuscht.
Also warte ich noch ab. Also so viel zu meinem Medientipp. Wir haben Staffel 3, Folge 7 oder Folge 6, The Crown. Sehr interessant, lebendig erzählte Geschichte.
Ist immer lustig, man kann jetzt genau nachvollziehen, wie viele Folgen der andere immer von einem Podcast bis zum nächsten schafft.
Ja, stimmt, wie oft der vom Fernseher sitzt. Ja, spannend.
Krasslich. Das ist so ein bisschen wie, er entdeckt die Welt. Ja. Ne? Oh, guck mal, es gibt Serien und man kann die auch hintereinander weggucken. Und man muss gar nicht warten, bis die im Fernsehen wiederkommen oder so. Hm?
Ferien. In Sachsen sind Ferien. Ja, mit dem heutigen Tag. Jetzt das und ich bin ja eigentlich gar nicht mehr da. Also eigentlich könnte ich jetzt aufstehen und gehen, weil ich bin im Urlaub.
Der Urlauber.
Es geht nach Rhodos. Auf die griechische Insel Rhodos.
Toll.
Ja.
Sehr schön.
Gucken, freue ich mich sehr. Ja. Ich bringe euch dann ein paar Impressionen mit und ein paar Eindrücke und erzähle euch, wie es war.
Du bist auf der Ostseite, ne?
Das kann ich da gar nicht sagen, weiß ich nicht.
Ach, bist du so pauschal? Du hast einfach nur, ich habe auf Seite 62 ein Angebot gefunden im TUI-Katalog. Nee,
ich habe schon geguckt. Ich weiß ja, dass die berühmteste Sehenswürdigkeit auf Rhodos ist ja Lindos, heißt das, glaube ich. Das heißt, es ist ein sehr altes Städtchen und es ist so am Berg angelehnt oder dran gebaut, in so einem Hügel. Mhm. Und oben steht dann eine Akropolis, die sehr gut erhalten ist. Und das ist ein toller Ort. Und am Rande dieses Orts, dort steht das große Hotel. Das Pauschalhotel
mit dem Pool. Lindos Palace.
Das Lindos Palace. Das Lindos Palace. Warte, ist Lindos, nee. Das Lindos Imperial heißt es.
Lindos Imperial.
Mit All Inclusive. Also, wir haben nicht All Inclusive. Nein, natürlich nicht.
Auf eine griechische Insel und bucht All Inclusive.
Wir haben nicht All Inclusive. Ich glaube, wir haben nur Frühstück. Und Abendessen gibt's dann, in der Taverne bei Nikolaus.
Da ist ja direkt, wie heißt die Bucht da direkt neben einem Paulusbucht oder sowas, glaube ich? Und da wurde ja dann hier mit Alexis Sorbas und so weiter alles gedreht. Und dafür wurde ja extra der Tanz erfunden.
Ach, das war auf diese amerikanische. Auf Sorbas. Auf Rhodos war das?
Das war auf Rhodos und das war direkt bei Lindos. Ah, in dieser Bucht da direkt nebenan. Tatsächlich. Und du kannst dann auch gerne mit dem Esel zur Akropolis hochreiten.
Nein, das war, unterstützt das doch nicht. Diese fetten Touristen, die sich da auf diese Esel schwingen. Schrecklich. Aber also für Kinder ist das niedrig, aber für noch. Erwachsene, das macht man nicht.
Aber wenn die Esel nichts mehr zu tun kriegen, werden die geschlachtet. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Denkst du, die halten sich die Esel dann, wenn kein Tourist mehr da hochreitet?
Ja, aber wenn die kaputte Rücken haben, ist es auch schlecht. Ich meine, man kann das für Kinder, ist das echt schön. Die schmücken die ja auch so ganz, also die Esel, die sind ja dann so hübsch geschmückt mit Blümchen und das sieht schon zauberhaft aus. Aber als erwachsener Mensch sollte man das nicht
machen. Aber da haben wir doch jetzt mal eine schöne philosophische Diskussion losgetreten. Lieber kaputter Rücken oder lieber geschlachtet werden?
Ja, aber siehst du, nichts darf man den Tieren machen. Ja. Also letztens wurde mir die Gänsestopfleber ausgeredet, du darfst nicht auf dem Esel reiten, nichts darf man.
Achso, und da geht man dort auf die Akropolis mit dem Esel. Kennt ihr das von Santorini? Das ist auch toll, wo es so die Steilküste so hoch geht, so diesen steilen Felsen. Und wo es dann, kommst du, glaube ich, gar nicht ohne Esel hoch. Ah doch, ich glaube, da gibt es eine Seilbahn inzwischen.
Also du kommst nicht ohne Esel hoch? Hast du keine Beine?
Na ja, das ist schon ganz schön steil. Da müsste man schon ganz schön kraxeln.
Auch für den Esel Santorini. Nicht, oder was?
Irre. Wahnsinn, das war ja mal ein Vulkan. Kennt ihr, wart ihr schon mal auf Santorini?
Nee, ich noch nicht.
Nee, also Santorini ist toll, muss man gewesen sein. Und das ist ja quasi ein Vulkankegel, der komplett abgesackt ist dann. Also dort hast du das Meer. Und du siehst quasi, wie sich die Steilwände dieses ehemaligen Berges, also dieses ehemaligen Vulkans, wie die so aus dem Meer rauskommen. Also du kannst richtig bildlich, dreidimensional dir noch vorstellen, wie das vor, ist noch gar nicht so lange her, ich glaube 1000 Jahre oder 2000 Jahre, wie das da aussah, dass der Berg dann eben dort einen Gipfel hatte, also einen Kegel. Und dieser Kegel ist quasi regelrecht weggeflogen, also den hat es weggesprengt. Dort ist jetzt Meer und quasi der Kreis um das Meer herum sind so die steil aufragenden Wände. Also der Rest des Berges ist dann logischerweise unter Wasser. Und auf diesen steilen Wänden wurden oben die Dörfer gebaut in Santorini, also so drei oder vier Dörfer. Und das heißt, du kommst da also unten an mit dem Schiff und dann musst du halt diese steile Bergwand hoch und bist dann in diesen Dörfern. Und es ist einfach nur traumschön. Kann man machen, aber ohne Esel geht nichts.
Ja. Ist oft so im Leben.
Es ist oft ohne so Esel. Ja.
Es braucht halt einen Esel. Ja, ja, gerne mal.
Das muss es machen.
In dieser Woche vielleicht auch mal ganz spannend. Man denkt immer, das sind so Ereignisse, die 1000 Jahre oder 2000 Jahre oder länger zurückliegen. Aber nein, La Palma zum Beispiel.
Ach, krass.
Das kracht richtig. Es scheint immer schlimmer zu werden dort.
Genau, immer mehr Evakuierungen, immer mehr Häuser, die da abbrennen. Und für die ist es dort eine echte Katastrophe. Also meine Schwester lebt ja auf den Kanaren, nicht auf La Palma, aber auf Lanzarote. Und was sie da manchmal so erzählt, so das kriegt man ja jetzt hier gar nicht so mit, aber das ist schon krass.
Ja. Dramatisch, dramatisch. Aber du kannst auf Rhodos, musst nicht nur Lindos gucken. Es gibt ja das berühmte Schmetterlingstal zum Beispiel, wo dann, ich glaube, Monarchfalter sind es, wo die zu tausend, aber je nach Jahreszeit da drin sind, du kannst.
Aber jetzt doch nicht, ne?
Nee, ich glaube, jetzt ist wieder vorbei, genau. Da ist der Herr Tourist ein bisschen spät dran. Ja. Aber Rhodos Stadt zum Beispiel ist auch, da sind ganz viele Touristenläden aneinander. Das ist übrigens, habe ich auch schon mal erzählt. Ich war mal auf Rhodos genau zum Saisonende, also 3-4 Tage vorher und 3 Tage danach. Und das ist wirklich von einer Minute auf die andere schließen die alles ab. Also was in Rhodos Stadt dann noch so pulsierend ist, was du noch dann als wirklich lebendige Stadt sehen wirst mit tausenden von Geschäften nebeneinander, vielleicht hoffentlich immer noch nach Corona so, das war dann am nächsten Tag ausgeräumt. Da waren noch 2 Läden offen, die noch ihre Klamotten rausgeräumt haben. Ansonsten war diese Stadt abgeschlossen. Und genauso diese großen Hotels, die hatten Stacheldraht vorne auf der Einfahrt liegen und die waren einfach zu. Und einen Tag vorher bin ich da vorbeigekommen, da tobte noch das Leben. Das ist total skurril.
Okay, aber ich glaube, das passiert dort erst im November. Also ich meine, europäische Ferienzeit. Wobei die ersten Länder sind die Ferien schon wieder vorbei, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel. Ich glaube, da geht die Schule jetzt schon wieder los. Ja, sehr unterschiedlich. Naja, wie auch immer, ich freue mich riesig und ich bringe euch ein paar Impressionen mit.
Oh ja, du musst unbedingt mit Käse gefüllte Auberginenblüten essen. wirklich super lecker.
Ja. Esse ich lieber Gyros mit Käse.
Das kriegst du da so gut wie gar nicht. Das kriegst du nur über hier.
Lecker. Also die nehmen richtig so die Blüten von den Auberginen und füllen da Käse rein. Dann wird das irgendwie so frittiert. Ach, ein Gedicht.
Wenn du übrigens groß rauskommen möchtest bei den Griechen. Also wie gesagt, Gyros gibt's eigentlich in Griechenland nicht so oft zumindest, wie es bei uns den gibt. Aber wenn du richtig rauskommen möchtest, dann sagst du nicht Gyros, sondern sagst du Gyros.
Gyros, genau.
Gyros.
Und das gibt's dort nur so am Stand, ne? Also so wie bei uns McDonald's, weil in den klassischen Restaurants gibt's manchmal so.
Wollt ihr mich jetzt hier vielleicht
wissen? Ich wollte nur sagen, das ist so eine Touristenspeise. So im richtig guten griechischen Restaurant gibt's das gar nicht.
Weiß ich ja wohl nicht. Ja. Na gut, was bewegt denn die Welt sonst noch so?
Sondierung gehen weiter, Ampelsondierung natürlich auf jeden Fall, aber passiert ja nicht viel, ne? Weiß man immer noch nichts Neues,
passiert
ne?
Noch nicht viel. Ja,
Energie, wir reden die ganze Zeit über Energiepreise und alle Welt hat jetzt Angst vor dem Winter, dass es hoffentlich nicht zu kalt wird, wenn bei den steigenden Heizkosten und Strompreisen und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, im Moment das bedrückendste Thema mit, ne? Wo alle Länder um uns herum so langsam irgendwelche Regelungen haben, dass die Menschen nicht zu sehr belastet werden und in Deutschland sagen sie bisher, nee, das ist der Markt, das regelt der Markt. Ja.
Genau, weil alleine 30% des Gaspreises in Deutschland, meine ich gelesen zu haben, sind Steuern und Abgaben. Mhm. Also da kann man theoretisch schon ein bisschen was drehen, ein bisschen was aussetzen erstmal. 30% wäre ja mal ein Anfang.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, Heizöl ist aber noch schlimmer betroffen. Da würde ich jetzt Christine mal ansprechen. Ja, so
als ich guck's mir gar nicht an. Ich habe jetzt wieder meinen Kamin in Betrieb genommen und bin da immer ein bisschen fleißig und hol schön Holz. Ich wohne ja nur jetzt so im Wald.
Ja, insofern. Ist gut.
Ja. Was jetzt? Aber das ist gut. Also schrumpelige Finger. Kamin, also Ofen brennend und dann die Kinder vertreiben. Also du weißt schon, welchen Namen du im Dorf wahrscheinlich bekommst, ne?
Hex.
Genau, Hex.
So. Ja. Und Captain Kirk war im All. Das war doch toll diese Woche, oder?
Natürlich.
Ja.
Mensch, der alte Mann.
90 Jahre James T. Kirk, was heißt T? Was heißt
Tiberius.
Das T? Tiberius.
Ach, das wussten wir alle.
Wie auch immer man drauf gekommen ist, Tiberius wäre eigentlich kein guter Kaiser. Soll ich ein bisschen was über Tiberius erzählen? Oder?
Nein, das kommt erst in der nächsten Folge.
Tiberius, habe ich aber ein tolles Buch gelesen, aber das war schon letztes Jahr. Habe ich drüber gesprochen, über Tiberius?
Wahrscheinlich.
Ah, bestimmt, ja. War interessanter Typ. Der ist erst relativ spät römischer Kaiser geworden. War der Nachfolger vom ersten eigentlich richtigen Kaiser, nämlich von Kaiser Augustus.
Kaiser Augustus wiederum war der Adoptivsohn von Caesar.
Richtig.
Ja, um das jetzt mal zeitlich so einzuordnen. Ja, so nach Caesar kommt dann...
Erzähl du mal, ich muss mal an die Tür gehen, die Post kommt gerade. Aber da kannst du jetzt weiter.
Ja, geh mal an die Post. Ihr seid zu böse. So, da kam Augustus und der Tiberius war aber auch nicht der Sohn. Der hat ja nur eine Tochter. Augustus hat nur eine Tochter hinbekommen. Und deswegen war das auch irgendwie ein Verwandter, irgendwie ein Neffe oder was auch immer. Ja, und Tiberius. Und das war kein guter. Der war schon relativ alt, weil der Augustus ist für seine damaligen oder für damalige Verhältnisse sehr alt geworden, der Kaiser.
Ist er noch nicht tot?
Mitte 70, nein, ich bin noch nicht fertig.
Ach,
so, Tiberius war schon Mitte 50 oder so, als der Kaiser wurde.
Habe ich Zeit noch eben zur Packstation zu fahren?
Da war er schon ziemlich fertig mit der Welt. Und der hat sich dann auf Capri, sein Refugium geschaffen, der Tiberius.
Ja, jetzt Tiberius.
Tiberius, okay. Ja. Also der Augustus hatte dort auch schon irgendwie eine Villa, aber der Tiberius hat eben auf Capri gegenüber von der Amalfiküste, von der italienischen Amalfiküste, hat er sich halt so einen riesen Palast bauen lassen und dort hat er so als alter Mann richtig krachen lassen. Also der hat so richtig so die schönsten Jünglinge und jungen Mädchen des Landes, die mussten dort einfliegen oder, na gut, fliegen war damals noch, ne, und hat er dort angesiedelt und die mussten sich dann wirklich, also das war schon ziemlich strange, durften sich nur nackt bewegen und solche Sachen. Er hat dann immer so geguckt und hatte so seine persönlichen Zugehmädchen und Zugehjungs und so weiter. Also der war schon ziemlich krank, der Tiberius. Warum? Also James Tiberius Kirk, jetzt ausgerechnet Tiberius heißt, das bleibt ein Geheimnis der Geschichte. Aber ja, James T. Kirk alias William Shatner war im Weltraum. So, aber so schließt sich der Kreis. Merkt, das hat alles mit allem zu tun.
Ja, toll. Und ich denke jetzt gerade an alte Steine, weil ich war im Sommer ja in Frankreich im Urlaub, ja. Und da waren wir in Nîmes, mhm, und eine alte, ja, Römerstadt. Und tatsächlich, da stehen noch so ein alter Tempel mitten in der Stadt. Also, ja, natürlich tausendmal wieder restauriert und so weiter, mhm, aber ursprünglich immer noch uralt mitten in der Stadt. Und dann am Rand so ein bisschen, da sind Quellen und die waren wohl schon Heilquellen zur Römerzeit. Da steht ein Tempel, wirklich nur noch die Reste und Ruinen, auch wirklich, der ist dann über 2000 Jahre alt. Ah. Wo du denkst, mein Gott, guck mal, es hat es überdauert, wo sie bei uns alles schon längst weggesprengt hätten, ja, wiederum, da stehen diese alten Säulen noch rum. Wahnsinn. Und da kommen wir wieder zu den anderen Steinen. Es steht ja auch schon der Geburtsstein von James Tiberius Kirk, steht ja auch irgendwo rum, ich weiß es gar nicht wo, in den USA, da wird eines Tages Captain Kirk geboren. Also man weiß ja aus den Filmen, wann Captain Kirk geboren ist.
Ja, ja, ja.
So, und das liegt ja weit in der Zukunft, da hat man denen keinen Grabstein dahingestellt, sondern den Geburtsstein. Hier wird Captain Kirk geboren.
Irgendwann in 100-200 Jahren, ich weiß gar nicht, genau. Ich kann es nicht aufrufen jetzt ja leider, aber ja, wir schreiben das Jahr 2000, bla 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 bla. Dies ist die Geschichte der Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, ja. Und er hat geweint, als er wieder gelandet ist. Er war ja nur 10 Minuten oben, meine ich, ja. Also das geht ja alles, mhm, relativ schnell in dieser Jeff Bezos Rakete, in diesem, war das Jeff Bezos? Ja, war Jeff Bezos.
Genau, Amazon.
Ja, genau. Ja. Und irgendwie innerhalb von 2 Minuten bist du da auf 4000 km/h fast beschleunigt, bist dann oben und ja, dann schweben die kurz und dann geht's schon wieder zurück. Ne?
War er denn bei 80 oder bei 100 Kilometern Höhe? Das habe ich gar nicht so mitbekommen.
Das kann ich dir gar nicht sagen.
Weiß das ist immer der große Streit. Dann
wahrscheinlich bei 100.
Ja, wo? Es war ja der Branson von Virgin, tralala, der hat's ja glaube ich nur bis auf 80 Kilometer Höhe geschafft. Und es gibt verschiedene Definitionen, wo der Weltraum wirklich anfängt und 100 ist so eine der Definitionen. Und ich glaube, Amazon-Chef Bezos lässt immer bis 100 Kilometer fliegen, aber...
Okay. Ja, und der Branson hat sich ja verflogen. Also ich weiß nicht, wer da am Steuerknüppel, aber die haben sich ja verflogen, deswegen ist der erstmal raus. Die haben ja regelrecht Flugverbot bekommen, weil, den haben sie ja nachgewiesen nach diesem Flug, also Branson war der Erste, wollte ja unbedingt der Erste sein, der hoch ist.
Ja.
War ja auch wenn das irgendwie nicht die 100 Kilometer waren, aber da hast du ja gesagt, diese Grenze ist ja umstritten. Und die sind irgendwie vom Kurs abgewichen und da gab es ja dann richtig eine Untersuchung und die haben erstmal Flugverbot.
Ach, schau an. Ja.
Und deswegen meckert nämlich der Prinz William jetzt auch nicht auf Branson. Es kann natürlich sein, Richard Branson ist ja Brite.
Ja.
Der hat ja für Großbritannien so als Multimilliardär relativ viel getan. Wollt ihr die Geschichte von Richard Branson hören? Der hat ja angefangen als, damals so zur Beatles-Zeit, hat er angefangen so Schallplatten zu verschicken. Mhm. Also es war quasi der erste Schallplattenversandhandel, den er so aufgezogen hat. Ja, konntest du irgendwie hinschreiben zu dem, will jetzt eine Platte sowieso. Und dann hat er dir die zugeschickt. Das war das Geschäftsmodell von Richard Branson, so Ende der 60er. Hat dann die ersten Stores aufgemacht und Virgin gegründet. Virgin, ja. Virgin deshalb, weil der hat so schnell viel Geld verdient, der Richard Branson damals als noch relativ junger Mann, dass er seiner Frau auf den Virgin Islands eine Insel gekauft hat. Hat er ihr geschenkt, irgendwie zum Hochzeitstag oder ich glaube so als Heiratsantrag und hat gesagt, oh komm Baby, heirate mich hier, ich schenke dir eine Insel dafür. Und das war eben auf den Virgin Islands und seitdem hat er quasi seine Unternehmensgruppe Virgin genannt, dieser Richard Branson. Aha. Und dann hat er auch eine Plattenfirma gegründet. Da waren dann so Leute wie die Sex Pistols oder Janet Jackson. Oh, Entschuldigung, ich komme jetzt so altklug vor. So Janet Jackson und so weiter. Also und sein Durchbruch hat er mit Mike Oldfield. Also die Plattenfirma Virgin war Mike Oldfield der Durchbruch. Der hat ihm quasi so den ersten Reichtum gebracht. Ja, und den ganz großen Deal hat Richard Branson dann, ich glaube, Mitte, Ende der 80er gemacht. Hat er nämlich seinen Laden für 1 Milliarde an Sony verkauft. Virgin Music. So, jetzt wisst ihr's. Also der ist ausgenommen von der Kritik, weil der ist Brite. Aber Prinz William, also wir waren ja gerade bei der Crown und so weiter. Prinz William geht nämlich jetzt auf Jeff Bezos und auf Elon Musk los.
Ach, okay.
Habt ihr nicht gelesen?
Nein, nee, warum?
Der hat gesagt, mit dem vielen Geld, was diese Leute haben, ja, dieses unfassbar viele Geld, das sollte man nicht einfach in den Weltraum schießen, ins Weltall, um dort sich, naja, quasi so ein Größen, ne? Wer hat den größeren und wer ist schneller und wer ist toller und wer sieht schicker aus und wer macht die meisten größeren Schlagzeilen. Hat gesagt, mit dem vielen Geld sollte man erstmal anfangen, diesen Planeten zu reparieren.
Ah, ja.
Bevor man dann irgendwelche Menschen da hochschickt, wie zum Beispiel William Shatner, mhm, Captain Kirk. Hier. Das ist natürlich jetzt auch eine Diskussion. Klar, ich frage mich auch, das ist ja so Multimilliardäre, kann man nicht erstmal den Krebs heilen? Oder,
ja, aber das ist ja...
Keine Ahnung, den Hunger auf der Welt beseitigen, bevor man dann sagt, okay, ja, aber, ich nehme mal 20 Milliarden und...
Ja, Entschuldigung, aber wenn hier Bill Gates das tut und Impfstoffe entwickelt und die Masern ausrottet, dann ist das auch nicht gut. Dann kommen doch auch alle an und sagen, meckern, der will uns chippen oder so. Naja, und bei der Weltraumfahrt sind ja viele Sachen, die wir heutzutage nutzen, wo alle sagen, was muss man da zum Mond fliegen oder sowas, aber es ist ja alles Forschung, die vorantreibt und sonst hätten wir heutzutage keinen Satellitenempfang, keine Satellitentelefone, kein Fernsehen, keine Datenübertragung, wir hätten nicht unsere Navigationssysteme mit dem GPS und so weiter und so fort. Also das sind ja alles Sachen, nicht nur wie die Teflonpfanne, die sonst immer erwähnt wird, die ein Abfallprodukt des Weltraums, der Weltraumfahrt wäre. Also ich denke.
Aber ist das wirklich Forschung, wenn man William Shatner ins All schießt? 14 Minuten?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist auch empirisch dann zu ermitteln, wie viele Filmschauspieler überleben es. Bis jetzt, wie viele waren im All? Einer, genau, der hat es überlebt.
Ja.
Die Quote ist ganz gut.
Und das mit 90 Jahren. Aber habt ihr festgestellt, so, man muss ja auch ein bisschen auf die Nuancen achten, wie nett ich über Prinz William gesprochen habe. Ohne Wertung. Früher hätte ich gesagt, Prinz William, regt sich über reiche Leute auf. Ja, Prinz William aus dem britischen Königshaus, nur geraubtes, gestohlenes Geld und Land. Ja, da muss man ganz ruhig sein. Aber nee, ich habe jetzt schon eine etwas friedlichere, eine etwas gemäßigtere Einstellung zum britischen Königshaus.
Es hat nur,
Der dritten Staffel und der achten Folge.
Ich wollte gerade sagen, es hat zwei Staffeln plus 8 Folgen gedauert, sodass die Gehirnwäsche jetzt bei dir auch eingesetzt hat.
Ja? Nicht wirklich, nein, nicht wirklich. Gottes Willen.
Das ist schön.
So, wir sind jetzt, also ich muss in Urlaub, ich muss los.
Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es noch eine Frage oder steht...
Es gibt eine Frage.
Es gibt trotzdem eine Frage. Sollte der Micha diese Frage heute falsch beantworten, muss ich trotzdem dem, also das ist von vornherein klar, weil ich habe ja noch Schulden bei dir. Aber die Frage, also die das Resultat heben wir uns auf dann, ja?
Du musst
also
eigentlich sogar zwei, du hast deine Laschet-Wette ja auch verloren, also...
Ja, gut, okay.
Gut, wir gucken mal, wie die Frage ausgeht, ob sich jetzt irgendwas aufhebt oder nicht und wir schauen mal.
Okay, also es geht um Griechenland. Griechenland ist eines der inselreichsten Länder Europas. Bewohnt sind etwa 180 griechische Inseln. Aber wie viele Inselchen insgesamt zählen denn zu Griechenland?
Ach du je.
Ja? Sind es 300? Sind es 1300? Oder sind es 3000?
Ich wollte auch gerade 3000 sagen, genau.
3000, ich war schneller.
Pass auf, dann sage ich, du warst schneller, dann muss ich die 1300 nehmen. Dann hast du jetzt einen Witz Rückstand aufgearbeitet wahrscheinlich.
Warum
wissen wir das
denn? Wie viel sind es denn?
Also es sind insgesamt 3054. Inselchen, Griechenland verwaltet damit rund 82% aller Mittelmeerinseln. Also das sind manchmal nur so kleine Felschen und Riffe, aber werden alle extra registriert und offiziell sind es 3054 Inselchen, die zu Griechenland zählen.
Okay, der hat ja auch griechische Wurzeln, der Prinz Philipp, habt ihr gewusst?
Also ja, das wussten wir. Du lernst das alles neu, wir wussten das natürlich.
Also, du wusstest das. Und seine Mama hat ja bis Ende der 60er, also die Mama von Prinz Philipp, hatte ja als Nonne tatsächlich in Griechenland gearbeitet. Und Ende der 60er, was war? In Griechenland? Putsch. Ja, Militärputsch. Ganz böse. Peng, peng. Und da hat das britische Königshaus entschieden, wir holen die Mama vom Philipp jetzt eigentlich mehr oder weniger gegen ihren Willen jetzt mal in den Buckingham Palace. Und dort, so ist es dann auch gekommen, dass sie dann als sehr, sehr alte Dame dort noch die letzten Lebensjahre verbringen konnte. Buckingham Palace. Aber hat bis Ende der 60er in Griechenland gelebt.
Es gibt auch noch eine Insel vor Rhodos. Ich vermute, inzwischen ist die Dame tot. Aber da hat immer eine alte Frau noch drauf gelebt. Und das ist ja dann umstritten, immer gehört es zur Türkei oder doch zu Griechenland und so weiter. Und die war wirklich Griechin und hat dann auch schön immer die griechische Fahne gehisst. Und alle griechischen Schiffe, die vorbeigefahren sind, haben immer schön tröd gemacht. Was die Türken, die ja nur ein paar Kilometer weiter dann sitzen, total genervt hat. Und das ging jahrzehntelang so, dass die damit praktisch das griechische Hoheitsrecht durchgesetzt hat. Nur diese eine alte Dame, die alleine einsam auf so einer Insel wohnt. Ich hoffe, der geht's noch gut.
Wir hoffen. Also schöne Grüße. Ich kann sie ja mal besuchen fahren.
Eben, zum Beispiel. Ja, dann sieht sie dich, kriegt einen Herzanfall und dann ist die Insel türkisch.
Ja. Okay, jetzt, also das heißt, ich mache jetzt... Wer muss denn den Witz jetzt erzählen? Der Micha eigentlich
hat er verloren. Ja, einen Moment. Jetzt fängt die Rechte rein. Du hast sie richtig oder schneller beantwortet. Also wäre ich dran mit Witz erzählen. Du musst aber deine Laschet-Wette noch einlösen. Ja. Also sind wir praktisch standesmäßig wieder weiterhin bei den 2 oder 1,5 Witzen.
Alles klar. Gut, dann machen wir gespielten Witz. Christine ist das Publikum.
Okay.
Ja,
das kann ich Publikum. Gut. Publikum kann ich.
Ich hätte dir gerne die Rolle der Witwe, aber der österreichischen Witwe zugeteilt, aber dann müsste ich ja jetzt die Pointe verraten. Das ist ja Blödsinn, ne? Deswegen.
Also, wie? Ich darf auch nicht
du darfst auch nicht die Witwe spielen. Du spielst den Bestatter.
Ich hätte das gerne so als Christiane Hörbiger angelegt.
Nein, du bist jetzt ein österreichischer Bestatter. Ja, österreichischer Bestatter. Wir haben gesagt, quasi als Hommage auf Sebastian Kurz jetzt ein Bestatterwitz.
Ein Bestatterwitz. Man hat den Arsch jetzt auch dahin gerafft.
Den Arsch? Eigentlich müsstest du. Aber na gut. Also du bist der Bestatter. Ja. Folgende Geschichte, die sich zugetragen hat in Österreich. Es gibt ein Abfahrtsrennen, was man eben so macht in Österreich. Ja, Skiabfahrt und so weiter. So Sportler und rasen da die Piste runter. Und was passiert? Es kommt eine riesige Lawine. Wumm. Und das gesamte Starterfeld unter der Lawine begraben. So. Am nächsten Tag, also wir sind alle ausgebuddelt und so weiter. Ja, am nächsten Tag komme ich, die Witwe, jetzt zum Bestatter. Ja, der Bestatter in der Dorfturnhalle ist das jetzt alles so, sind die da alle aufgebahrt und du.
Ach, nicht im Bestattungsunternehmen zur letzten Reise.
Ja, ich sag jetzt also Grüß Gott zur letzten Reise. Grüß Gott. Und du musst jetzt sagen, okay, wir müssen also sinngemäß ihren Mann identifizieren, musst du jetzt, ne? Du bist jetzt der Bestatter. Müssen jetzt ihren Mann identifizieren und du machst also jetzt ein Sarg nach dem anderen auf und zeigst mir das, was da drin liegt, wer da drin liegt. Ja?
Okay. Werte Frau Geheimrätin, die haben ja immer Artikel dabei. Ja. Das ist mir ein ganz, ganz übles Aufstoßen, dass ich jetzt Ihnen hier Sie in diese Situation bringen muss. Es tut mir leid, aber Sie müssten jetzt die Identifikation des Gemahls vornehmen. Ist es Türchen Nummer 1?
Nein,
das ist es nicht. Nein, dann machen wir das schnell wieder zu. War ein hässlicher. Machen wir wieder zu. Ja. Nehmen wir hier das Nummer 2. Ein bisschen dick ist er. Ist das vielleicht?
Nein, ist er auch nicht.
Machen wir ganz schnell wieder zu. Ja. Was für, hätten Sie da gewisse Wunschvorstellung? Soll er vielleicht ein bisschen größer oder kleiner sein? Nehmen wir mal hier die Nummer 3.
Oh mein Gott, das ist er. Und Gott sei Dank. Und Gott sei Dank unter den ersten 3. Versteht er? Abfahrtsrennen.
Ach so. Mann,
ihr seid ja spaßbefreit.
Ich war die ganze Zeit auf irgendwas mit kurzer eingerichtet oder so. Deswegen sucht ihr oder Ohren oder. Ja.
Ach Mensch, das ist. Ja, ihr seid ja völlig humorfrei.
Naja, du hast doch jetzt einen Sebastian Kurzwitz.
Ja, es hat halt ein bisschen weit weggeführt jetzt vom Abfahrtsrennen. Gut, das hätte man vielleicht nochmal.
Du hast mich auf die vollkommen falsche Loipe geführt hier.
Ja, auf die falsche Loipe. Würde ich mal sagen, einer geht in Urlaub, zwei bleiben da.
Machen wir so. Naja, erhol dich gut wie Lindos Imperial.
Lindos Imperial. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen imperialer. Es ist halt ein schönes Touristenhotel.
Christine, wir haben nächste Woche eigentlich die Gelegenheit, dass wir beide mal untereinander alleine miteinander alles klären und ich dir einfach die vierte Staffel von The Crown einfach schon mal komplett erzähle.
Auch ich dachte, wir machen mal The Crown frei.
Ja.
Ausnahmsweise mal eine Folge ohne Netflix.
Ihr macht zu zweit mal einen guten Podcast.
zur Abwechslung.
Und dann verraten wir alles über den André, was er niemals selber zugeben würde.
Romy, falls du jetzt zuhörst, wir bräuchten noch Material.
Okay. Also, dann macht's schon gut. Eine schöne Woche. Wir hören uns dann ja im Radio morgens.
Genau.
Oder hier mit der nächsten Podcast-Folge. Klein, aber hart.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Klein, aber hart.
Präsentiert von 1. Energie in Sachsen. Bei 1 gibt's grünen Strom und günstiges Gas. Wechseln Sie jetzt und genießen Sie 24 Monate Preissicherheit. 1.de/fix24